DW Menschen und Märkte.
Wenn zwei sich streiten, Moskaus Importstopp beflügelt Südamerikas Agrarproduzenten. Kaputte Kessel im Atomkraftwerk Belgien droht der Blackout. Kartellamt genehmigt Karstadtverkauf. Wie funktionieren eigentlich Kaufhauskonzepte in anderen Ländern? Das und mehr jetzt in unserem Wirtschaftspodcast, durch den Sie Rolf Wenkel begleitet. Die Agrarländer Südamerikas wittern Morgenluft. Sie wollen aus dem Einfuhrstopp für EU-Lebensmittel in Russland Kapital schlagen. In Brasilien wähnt man sich am Vorabend einer Marktrevolution. Auch Argentinien, Uruguay und Chile hoffen auf Zuwächse ihrer Agrarexporte. Dass Brüssel davon gar nicht begeistert ist, scheint die Südamerikaner wenig zu interessieren. Die Gelegenheit ist günstig, doch sie birgt auch Risiken. Moskau den Hof zu machen, könnte sich negativ auf die Freihandelsverhandlungen zwischen der EU und dem Mercosur auswirken. Anne Herberg.
Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Nachdem Russland Lebensmittel aus westlichen Ländern boykottiert, reibt sich Lateinamerika die Hände. Fleisch, Fisch, Geflügel, Obst, Gemüse und Milchprodukte. Durch den Importstopp könnten sich Geschäfte von jährlich rund 8 Milliarden US-Dollar auftun. Die Aussage des argentinischen Kabinettschefs Jorge Capitanich kommt da nicht überraschend.
Y atento a las oportunidades que implica una demanda incremental.
Die wachsende russische Nachfrage bedeutet eine enorme Chance. Wir werden die Voraussetzungen schaffen, damit der Privatsektor mit Unterstützung der Regierung die Exporte steigern kann, um solche aus der Europäischen Union und den USA zu ersetzen. Dass Brüssel davon wenig begeistert ist, stört auf der anderen Seite des Atlantiks niemanden wirklich. Von Ecuador bis Chile liebäugelt man mit einer Steigerung der Exporte. Und Gigant Brasilien wähnt sich gar am Vorabend einer Marktrevolution. 2011 hatte Russland den Import von brasilianischen Fleisch- und Milchprodukten beschränkt, wegen gesundheitlicher Vorbehalte. Rund 90 Produzenten wurden davon nun großzügigerweise ausgenommen. Für die einheimischen Lebensmittelkonzerne seien die russischen Sanktionen gegen die westlichen Konkurrenten die beste Nachricht des Jahres, jubelt Francisco Tura, Präsident des Hühner- und Schweinezüchterverbandes ABPA.
Boa notícia, porque nós não damos causa ao embargo.
Wir sind ja nicht schuld am Handelsembargo. Wir wurden als Alternative ausgewählt, weil wir dazu imstande sind. Und das, nachdem wir lange Zeit zum Beispiel durch die Agrarsubventionen der EU in unserem Potenzial eingeschränkt worden sind. Auch wir waren bis vor kurzem noch in einer benachteiligten Situation. Da standen die USA an erster Stelle oder die EU und wir waren der kleine, unbedeutende Anhang. So läuft der Handel eben. Business sei Business. In Brüssel wird dagegen an die Solidarität der Latinos appelliert. Die Sanktionen gegen Russland sind schließlich Folge der Ukraine-Krise. Diese Blockade zu brechen sei, milde gesagt, nicht sehr freundlich. Ecuadors Präsident Rafael Correa konterte, soweit er wüsste, sei Lateinamerika nicht Teil der Europäischen Union. Auch der argentinisch-kanadische Wirtschaftsjournalist Alberto Rabilotta findet die Position der EU scheinheilig. In der Europäischen Union gibt es viele ehemalige Kolonialmächte, die nach wie vor denken, sie könnten Lateinamerika vorschreiben, was es tun oder lassen soll. Andererseits ist die Europäische Union sehr daran interessiert, mit der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur und anderen lateinamerikanischen Ländern Abkommen zu Handelserleichterungen zu schließen. Und da werden sie sehr vorsichtig sein, um diese Verhandlungen nicht zu gefährden. Die Erwartungen der EU an Südamerika, den politischen Druck auf Moskau nicht zu unterlaufen, stoßen auf wenig Verständnis. In Sao Paulo und in Buenos Aires ist die Ukraine-Krise kein großes Thema. Die Menschen haben vor allem finanzielle Sorgen, denn mittlerweile lahmt die Wirtschaft sogar in Brasilien. Da sind steigende Lebensmittelexporte eine Chance auf Zuwächse, die die Latinos selbstbewusst ergreifen. Die Verschiebung der globalen Handelsströme birgt diesmal einen direkten Gewinn für die Südamerikaner. Den wollen sie ohne moralischen Zeigefinger einstreichen.
Die belgischen Behörden haben die Atomkraftwerke Duel 3 und Dihange 2 abgeschaltet, nachdem dort Risse im Hochdruckkessel entdeckt wurden. Die Schäden könnten so gravierend sein, dass die beiden Meiler vielleicht nie mehr ans Netz gehen können. Das Problem: Belgien ist vom Strom dieser Anlagen abhängig. Mögliche Folgen: Es droht ein Blackout im Winter. Baugleiche AKW-Kessel werden übrigens weltweit in mindestens 20 Kernkraftwerken eingesetzt, unter anderem auch in Deutschland. Andreas Meyer-Feist.
Noch kommt Strom aus den belgischen Steckdosen, aber wie lange noch? Was passiert, wenn plötzlich kein Saft mehr da ist, kein Fernsehen, kein Internet? Im Winter könnte das passieren. Ganz vorsichtig werden die Belgier auf dieses Horrorszenario vorbereitet, denn Strom wird knapp. Die Ursache: winzige Risse in den Stahlkesseln der Kernkraftwerke Doel 3 und Tihange 2. Ein Sicherheitsrisiko für den Betreiber Elektrabel. Die Tests sind noch im Gange, erklärt Unternehmenssprecherin Anne-Sophie Huget. Es gibt Zwischenergebnisse, die sehen nicht gut aus. Im Herbst wissen wir mehr. Bis dahin können wir keine Schlussfolgerungen ziehen, in welche Richtung auch immer. Die Meiler wurden jedenfalls schon mal abgeschaltet. Und die belgische Atomaufsichtsbehörde schließt nicht aus, dass sie nie mehr hochgefahren werden. Baugleiche Stahlkessel werden weltweit verwendet, auch in Deutschland. Aber hier wurden noch keine Probleme festgestellt. Für Belgien eine Katastrophe. Kernkraft ist die wichtigste Stromquelle, Energiewende noch ein Fremdwort in Belgien. Laut EU-Statistik liegt der Anteil der erneuerbaren Energien weit unter dem EU-Schnitt, nicht mal 7%. Das rächt sich jetzt. Ohne Kernkraft gehen die Lichter aus. Theoretisch ließe sich das ganz einfach verhindern. Die Möglichkeit des Stromimports, die bleibt uns, sagt Belgiens Wirtschaftsminister Johan van de Lanotte. Wir bräuchten nur 15 Kilometer Kabel zu einem Gaskraftwerk in den Niederlanden, dicht an der Grenze. Aber die genehmigt zu bekommen, das dauert ewig und das Verfahren ist schrecklich. Aber wir brauchen Strom so viel wie möglich. Alternative: Atomstrom aus Frankreich. Aber hier ist der Import nicht einfach, nachdem ein Transformator am Übergabepunkt explodiert war. Das war im März, Reparaturdauer unbekannt. Was also bleibt? Die Autobahnbeleuchtung ausknipsen und Notstromaggregate. Viele Fabriken haben Generatoren, sie müssten sie nur anschalten, fordert der belgische Wirtschaftsminister. Das müssten dann aber auch die Bewohner jener Gemeinden tun, die mit winterlichen Stromsperren rechnen müssen. Dieselaggregate auf den Bürgersteigen, so weit könnte es kommen, wenn die belgischen Notfallpläne umgesetzt werden. Aber nicht nur über den drohenden Blackout wird in Belgien debattiert. Zum ersten Mal seit langem auch wieder über die alte Abhängigkeit vom Atomstrom und über eine Energiewende nach deutschem Vorbild. Notwendigerweise, wenn das Angebot abnimmt, dann werden die Strompreise steigen, erklärt Yvon Ella vom Belgischen Verband für erneuerbare Energien. Das ist eigentlich gut, dann könnte man mit steigenden Einnahmen endlich die Energiewende finanzieren. Aber das hat eben auch zwangsläufig Auswirkungen auf den Preis. Ein Grund, warum Belgien mit der Energiewende bisher nicht weitergekommen ist. Obwohl es sogar Pläne gibt, sämtliche Atommeiler bis zum Jahr 2025 abzuschalten. Aus Angst, die Kunden mit steigenden Preisen zu verprellen, sei bisher aber zu wenig in neue Energien investiert worden. Bleibt die Hoffnung für viele Belgier, dass die beiden stillgelegten Reaktoren doch noch wieder angeschaltet werden. Nach der Devise: weiter so wie bisher.
Das ging dann doch überraschend schnell. Nach nur einer Woche Prüfzeit hat das Bundeskartellamt dem Verkauf der angeschlagenen Kaufhauskette Karstadt an den Tiroler Investor René Benko zugestimmt. Aber die Zukunft der Häuser ist weiterhin ungewiss. In Deutschland haben es alle Traditionskaufhäuser sehr schwer. Die Kunden bleiben einfach aus. Das ist in Spanien ganz anders. Dort gibt es immer noch alles unter einem Dach, nämlich im Corte Inglés. Für die Spanier das Kaufhaus schlechthin.
In den Kaufhäusern der spanischen Kette El Corte Inglés findet man so gut wie alles, was das Konsumentenherz begehrt. Oder wie diese Kundin es ausdrückt, von der Schraube bis zur Designertasche von Louis Vuitton.
Hay de todo. Puedes encontrar desde un tornillo hasta un bolso de Louis Vuitton.
Über mehrere Etagen können die Kunden durch die schöne, bunte Warenwelt flanieren. Durch die Kosmetikabteilung über mehrere Etagen mit Kleidung, von der Hausmarke bis zum Designerteil. Und im Erdgeschoss durch den Supermarkt, wo man die Qual der Wahl hat, sich zwischen hunderten Sorten von Olivenöl, pürierten Tomaten, frischen Meeresfrüchten, Wein und Backwaren bis hin zum Salz aus Ibiza zu entscheiden. Die Qualität ist sehr gut und man findet alle Marken an einem Ort. Hier kann man in 2 Stunden alle Einkäufe erledigen und bekommt viele neue Eindrücke. Und was die Modemarken angeht, da lockt der Corte Inglés mehrmals im Jahr mit Rebajas, also Rabatten von bis zu 60%, die das Kaufhaus mit großen Plakaten in der ganzen Stadt bewirbt. Und auch im Kaufhaus selbst wird man alle 2 Minuten an die Sonderaktionen erinnert. Verpassen Sie nicht den zweiten Schlussverkauf bei der Mode im Corte Inglés. Es gibt jetzt nochmal 20% auf viele Marken bei der Damen- und Herrenmode. Aber nicht nur die Rebajas machen den Erfolg der spanischen Warenhauskette aus. Hinter dem Corte Inglés verbirgt sich ein wahres Handelsimperium, das sogar eine eigene Modemarke, eine Telefongesellschaft, eine Optik sowie eine spanische Supermarktkette hält und außerdem Reisen und Versicherungen anbietet. Selbst wenn der Corte Inglés Umsatzrückgänge zu verbuchen hat, so verzeichnete das Warenhaus nach eigenen Angaben für 2012 einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Und damit ist der Corte Inglés nicht nur in Spanien der Platzhirsch, sondern europaweit die Nummer 1 unter den Kaufhäusern. In Spanien hat das Warenhaus mit dem grünen Logo gerade bei der älteren Generation einen hervorragenden Ruf. Immerhin gibt es den Corte Inglés seit mehr als 70 Jahren. Auch die Franco-Diktatur, in der Spanien vom Rest Europas isoliert war, hat das Warenhaus überlebt. Daher ist es für viele Spanier ein Garant für Qualität und guten Service. Der Corte Inglés hat einfach Tradition hier in Spanien. Es gibt ihn einfach schon so lange. Außerdem überzeugt neben der riesigen Auswahl der gute Service. Man kann hier ohne Probleme Sachen umtauschen, wenn einem etwas nicht gefällt, und dann bekommt man sein Geld zurück. Der Service ist einfach klasse. Der Corte Inglés, der übersetzt übrigens der englische Schnitt heißt und ursprünglich eine Schneiderei für Kinderbekleidung in Madrid war, ist mittlerweile mit 86 Filialen auf der Iberischen Halbinsel vertreten. 84 Geschäfte in Spanien, 2 in Portugal. Das Kaufhaus ist derart beliebt bei den Spaniern, dass sich nach Angaben dieser treuen Kundin jeder danach sehnt, einen Corte Inglés in seinem Wohnort zu haben.
Bianca von der Au berichtete aus Madrid. Während die Spanier also immer noch begeistert sind vom Zuschnitt der alten Traditionskaufhäuser, gestaltet sich das Einkaufen in Fernost ganz anders. Singapur zum Beispiel setzt voll und ganz auf das Konzept der Einkaufsmalls, bei dem ein Investor das Gebäude zur Verfügung stellt, in dem sich dann die Markenläden ansiedeln sollen. Udo Schmidt berichtet.
Shoppen, das ist in Singapur Notwendigkeit wie überall auf der Welt, aber vor allem Leidenschaft und Bestimmung des Singapurers. Nicole steht vor der Katong 112 Shopping Mall an der East Coast des Stadtstaates. Ich kaufe natürlich auch Dinge, die ich brauche, aber eigentlich dreht es sich mehr um den Spaß. Singapur ist klein, also was soll man machen? Man geht shoppen oder guckt Filme.
Singapur ist sehr klein, so nothing to do, just shopping, watch a movie, yeah.
Die Shopping-Fun-Fashion-Meile ist die Orchard Road Singapurs. Eine der besten und teuersten Einkaufsstraßen Asiens, gespickt mit Malls wie dem futuristischen Iron Orchard oder der etwas distinguierteren Takashimaya Mall. Hier hat jede Nobelmarke ihren Showroom. In erster Linie geht es dort darum, das Image der Marke zu befördern. Die Verkaufszahlen stehen an zweiter Stelle. Noch einmal Nicole.
Yeah, normally for shopping I will go prefer to go Orchard Road, Marina Bay Sands.
Sie bevorzugen normalerweise die Orchard Road oder auch das Marina Bay Sands, sagt Nicole. Dort in den Klimaanlagen gekühlten Gängen zu schlendern, ist typisches Singapurer Sonntagsvergnügen. Klassische Warenhäuser, Sortimenter, die alles unter einem Dach haben, gibt es in Singapur übrigens kaum. Alle Malls zeichnen sich durch die Vielzahl an Markengeschäften aus. Die Ausnahme Mustafa in Singapurs Little India. Ein Warenhaus mit südasiatischer Note, vollgestopft bis unter die Decke mit allem, was irgendwie zu verkaufen ist, grundsätzlich günstig und von daher davon befreit, Trends hinterherzulaufen. Und mit einem Goldshop, der seinesgleichen sucht. Und dann bietet Singapur inzwischen auch Szene-Shopping. In der Haji Lane im arabischen Viertel Kampong Glam etwa haben sich entlang einer Reihe alter Shophäuser kleine Trendboutiquen ihren Platz gesucht. Häufig Label Singapurer Designer, die jung und voller Ideen sind. Die guten Umsätze verdanken sowohl Shopping-Malls als auch Boutiquen in Singapur übrigens dem Einkaufstourismus. Großstädte aus Indonesien, China, Indien fallen am Wochenende in den Stadtstaat ein, um Luxus-Shopping zu zelebrieren und natürlich in der Singapurer Spielbank zu zocken.
Naja, nicht jedes Erfolgsrezept ist übertragbar. Ich hoffe nicht, dass Herr Benko auf die Idee kommt, aus den Karstadthäusern Spielcasinos zu machen. Das war Udo Schmidt aus Singapur und das war's in unserem Podcast am Donnerstag. In der Technik war Sebastian Freudenberg, am Mikrofon Rolf Wenkel. Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.